Kann losgehen.
Hallo Leute, hier sind wieder Julian und Yvonne, wieder aus dem Homeoffice, diesmal nicht mit einer Podcast-Folge, sondern
einer Podiumsdiskussion zum Thema Corona-Krise-Perspektiven, die wir am 10. Mai mit verschiedenen emanzipatorischen Gruppen und Kinder- und Jugendverbänden geführt haben, wo es darum geht, uns anzugucken, gemeinsam zu diskutieren, welche gesellschaftlichen Veränderungen nehmen wir wahr durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und was haben die für Auswirkungen auf unsere politische und pädagogische Praxis und wie wollen wir uns da gemeinsam auch aufstellen. Die haben wir aufgezeichnet und würden euch jetzt im Anschluss abspielen, damit ihr euch die auch nachträglich noch anhören könnt. Viel Spaß dabei.
Genau, ich bin Stefanie vom Landesverband der Falken hier und das ist eine Veranstaltung vom Unterbezirk der Falken Hannover zu dem Thema Corona-Krise-Perspektive. Das heißt, wir haben uns ein paar Gäste eingeladen, um darüber zu diskutieren, welche politischen Herausforderungen, aber vielleicht ja auch Möglichkeiten die aktuelle Krise mit sich bringt. Nochmal ganz kurz zum Ablauf. Wir werden das anhand von zwei Blöcken diskutieren. Ich werde die Frage zuerst an unsere Gäste stellen und dann gibt es die Möglichkeit, wenn die geantwortet haben, auch nochmal Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Genau, dann möchte ich unsere Gäste jetzt einmal kurz vorstellen. Pia ist heute hier von der Grünen Jugend, auch vom Landesverband Niedersachsen, vom Landesvorstand sogar, glaube ich. Ja, genau, das ist Pia. Dann ist Nano hier von der Ortsgruppe Hannover von Fridays for Future. Vielleicht magst du auch mal kurz winken. Und Joanna von der Verdi-Jugend Niedersachsen und Bremen. Genau, und Felix ist da von Direction F, auch eine Gruppe aus Hannover. Und Alma, das ist die Bundesvorsitzende von den Falken, also vom Bundesverband der Falken. Genau. Dann würde ich jetzt auch schon in die erste Fragerunde gehen und gucken, genau, dass wir die erste Frage diskutieren und die ist, welche aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen beeinflussen denn eure politische Arbeit so oder welche Veränderungen beeinflussen eure pädagogische Praxis am meisten und habt ihr schon eine Möglichkeit gefunden, damit umzugehen oder wie geht ihr gerade damit um? Freiwillige vor. Ja, Nano.
Ja, also dadurch, dass ja das die Versammlungsfreiheit extrem eingeschränkt ist, fällt es uns persönlich, also Fridays for Future, ziemlich schwer, den Protest nach außen zu tragen, weil unsere letzte Großdemo, da waren ja mehrere oder knapp über Millionen auf der Straße ganz Deutschland und ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, dass es jetzt nicht mehr geht. Aber wir haben uns auch schon gute Alternativen darüber, also wir haben jetzt auch gerade ein Plenum laufen, wo wir über andere Aktionsformen diskutieren. Und oftmals haben wir dann halt dezentrale Kundgebungen. In den letzten Wochen hatten wir verschiedene Aktionen mit Bannern, wo da halt immer auf den Meterabstand geachtet wird und so. Aber ja, und am 24.04. hatten wir auch einen Livestream, eine Online-Demo. Das ist auch es war richtig nice und es ist halt voll die schöne Alternative, aber das ist natürlich voll die Einschränkung. Also dadurch, dass wir einfach unseren Protest nicht mehr so offen und laut auf den Straßen ausführen können, wie wir das halt normalerweise gewöhnt sind und wie wir auch die ganze Aufmerksamkeit bekommen haben.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Pia möchte auch was sagen.
Genau, also bei uns ist es so, dass sich eigentlich so Ortsgruppen, also zum Beispiel Ortsgruppe Hannover, trifft sich einmal die Woche und genau, also auf Ortsgruppenebene fällt da halt einfach gerade sehr viel weg, wo wir halt irgendwie versuchen, Dinge irgendwie mit Zoom-Konferenzen auszugleichen. Genauso bei Kongressen, also auf Bundes- und auf Landesebene finden zwei Kongresse statt pro Jahr, die waren jetzt irgendwie beide von einem Monat in etwa und das war halt schon sehr komisch, dass man dann irgendwie das plötzlich alles im Internet hatte und es war irgendwie so eine ganz neue Art und Weise, auch Bildungsarbeit zu machen und irgendwie vom Sofa aus und nicht irgendwie in einem gequetschten Raum. Genau, und da muss man auch sagen, dass das Ministerium relativ cool reagiert hat, als sich das irgendwie mit Corona abgezeichnet hat, dass so Treffen nicht mehr richtig möglich sind, haben die quasi auch direkt gesagt, ja, dann übernehmen wir aber die Kosten für diese ganzen Lizenzen, weil das ist quasi wie eine Raummiete. genau, das war ganz cool, dass das so funktioniert hat.
Ja, super. Joanna?
Also bei uns hat sich sehr viel geändert, weil vorher die Themen auch Ausbildungsbedingungen, Übernahme und Studienbedingungen war und derzeit ja viele Kolleginnen, auch die jungen, in Kurzarbeit sind, Jobverlust droht etc. pp. Die hauptamtlichen Kolleginnen von uns oft in die Betriebe gegangen sind, das fällt jetzt auch komplett weg. Ganz viele Kolleginnen auch im Hauptamt machen jetzt auch mit Rechtsberatung, also ganz viel Arbeit in der Gewerkschaft ist jetzt einfach die Leute unterstützen mit rechtlichen Fragen. Also das, was sonst unser Alltag ist, weg ist, ist jetzt wirklich noch Basis. Und natürlich auch unsere aktiven Treffen eben auch als Videokonferenz. Aber also ist es nicht mehr wieder zu erkennen bei uns, was vorher war.
Genau, Alma? War das eine Wortmeldung?
Ich musste nur kurz das Mikrofon. Ja, also bei uns gibt es natürlich auch starke Veränderungen, seitdem es sozusagen diesen Lockdown gibt. Ich würde das gar nicht bei uns so in politische oder pädagogische Praxis sozusagen aufteilen wollen, weil ich unsere pädagogische Praxis natürlich als politische Praxis sehe. Was uns ja sozusagen auch ausmacht, sind diese regelmäßigen Gruppenstunden in allen sozusagen Altersgruppen, von den Kids bis zu den jungen Erwachsenen beziehungsweise den Jugendlichen, die Gruppenfahrten und Wochenendseminare und halt auch so Info- und Diskussionsveranstaltungen. Ich glaube, das meiste, was sich jetzt gerade abzeichnet, ist für uns eigentlich vorliegend der Sommer, wie wir eigentlich mit Sommerzeltlagern umgehen, weil das der Höhepunkt des Falkenjahres ist. Und klar, auch dieser ganze Bereich von verbandsinterner Demokratie, also alles, was so Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen sind. Wir versuchen auch alles sozusagen zu digitalisieren oder möglichst digital umzusetzen. Ich glaube, wo das ganz gut klappt, sind so Vorträge und Diskussionsveranstaltungen, also eigentlich so eine Formate wie hier oder auch Bastelanleitungen schicken und solche Sachen. Jugendclubs, die sich treffen im Internet und einfach vor Ort sind, aber auch Gruppenstunden. Aber wir merken schon, dass es halt schon auch eine soziale Sache ist. Klar, das Ministerium die Ministerien geben sich halt Mühe, also sozusagen Sachen mitzufinanzieren, aber viele von den Teilnehmenden bei uns haben gar nicht die Geräte oder das Internet zu Hause. Das heißt, sie können nicht teilhaben. Und es verändert sich natürlich unheimlich das Verbandsleben und sozusagen der ganze soziale Bereich, die Nebengespräche, all das. Und ich würde auch sagen, dass unsere ehrenamtlichen Aktiven eigentlich so sehr starke soziale Folgen auch jetzt schon merken. Also so, was ist mit den Studierendenjobs? Welchen Jobs kann ich als nächstes machen? Und ich würde sagen, der Prozess wird sich jetzt noch zeigen.
Felix.
Ja, ich glaube, für uns als Gruppe hat sich vermutlich am wenigsten geändert von den jetzt hier Anwesenden, weil wir auch relativ klein sind und sowieso eigentlich auch relativ viel digital vorher schon gemacht haben und jetzt wenig irgendwie Politik auf die Straße gebracht haben, sondern irgendwie eher Theorie oder Textarbeit gemacht haben. Das lässt sich ja auch relativ gut ins Digitale irgendwie verlagern. Wir müssen ja jetzt auch keine irgendwie Arbeitskämpfe führen oder uns irgendwie sowas beschäftigt uns dann eher auf der individuellen Ebene. Also meine beiden Vorredner hatten es ja auch schon gesagt, irgendwie mit Studijobs, die wegfallen oder Kurzarbeit oder etc. Das ist dann halt die individuelle Ebene. Aber ich glaube, so als Gruppe, ist vor allem halt natürlich eigentlich nur die physischen Treffen, die irgendwie zurzeit flach fallen. Die lassen sich aber bei unserer relativ kleinen Gruppengröße auch meistens ganz gut ins Digitale verlagern. Es hat sich halt eher quasi die Art und Weise, wie wir politisch arbeiten, verändert und quasi die Themensetzung, also dass jetzt mit Corona-Krise noch was dazugekommen ist. Weniger jetzt genau die strukturelle Ebene.
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall schon mal die Beiträge. Ich guck mal einmal, gibt es schon Fragen aus dem Publikum dazu? Ich glaube nicht. Nee, dann würde ich selber vielleicht auch noch mal eine Frage stellen. Also die weitere Frage wäre ja, was stört euch am meisten? Da habt ihr ja schon zum Teil einiges genannt. Also zum Beispiel die sozialen Folgen, die diese Krise jetzt hat, gerade bei Verdi, die Arbeitsbedingungen, die Kurzarbeit und so weiter, die da eine große Rolle spielen, aber auch die Formen der Aktionen, also dass man einfach nicht mehr seinen Protest auf die Straße bringen kann, dass man sich jetzt online treffen muss. Möchtet ihr da noch was hinzufügen? Ja.
Genau, also wir als Parteijugend sind ja auch irgendwie schon so sehr abhängig davon, auch wie sich die Regierung und irgendwie auch Umfragewerte verhalten und quasi auch für unsere Planung irgendwie, was können wir auch bei der Bundestagswahl quasi irgendwie einfordern 2021. Und jetzt gerade ist es halt einfach auch für die Opposition nicht der Turn, irgendwie großartig gegen die Regierung zu schießen, weil es ja eh so eine große Unsicherheit gibt und es da quasi irgendwie ja dieses, wir müssen jetzt alle zusammenstehen, ja schon irgendwie ein Ding ist. Und daher brechen natürlich auch irgendwie Umfrageergebnisse ein. Und dann ist irgendwie die CDU doch irgendwie wieder bei 39%. Und da ist auf jeden Fall was, was wir irgendwie oder was ich auch befürchte und wovor ich Angst habe, ist so ein gesellschaftlicher Rollback von irgendwie, es sind 1,4 Millionen Menschen für das Klima auf der Straße und plötzlich finden alle die CDU wieder gut und wollen eine Abwrackprämie so. Also das ist ja komplett unterschiedlich zu dem, was irgendwie vorher mal im Gespräch war oder irgendwie, was irgendwie auch gesellschaftliche Anerkennung gefunden hat. Und genau, da habe ich einfach Angst, dass wir irgendwie uns wieder zurückwenden. Und genau, ansonsten ist es natürlich irgendwie ganz komisch, nicht mehr auf der Straße sein zu können. Also da war die Grüne Jugend auch mal irgendwie sehr weit da vorne. Und dass das jetzt alles nicht mehr geht und dass halt auch dieser ganze Kongressteil, Alma hat es vorhin noch gesagt, dass das uns alles wegfällt, das sieht auch eine Satzung gar nicht vor, dass halt eine Mitgliederversammlung einfach nicht stattfinden kann. Und genau, das sind halt einfach gerade alles so Dinge, also auch, dass man in der Presse nicht mehr vorkommt und dass man da überhaupt mit keinem anderen Themen außer Corona und selbst da, also selbst wenn wir uns zu BAföG, zu Lockerung, zu Abiturprüfungen äußern, wird halt nicht mehr aufgegriffen und das ist irgendwie schon komisch und da müssen wir einfach überlegen, wie wir irgendwie auch ganz neu uns aufstellen können.
Okay, danke schön für den Beitrag. Nano habe ich auch als nächstes auf meiner Liste.
Ja, mir ist dazu auch gerade noch etwas eingefallen, so ein bisschen noch zu der ersten Frage, weil es ist halt bei uns, wenn wir so eine Demo organisiert haben, war das halt immer sehr ein, also sehr psychischer und dann halt auch physischer Stress die Woche vor der Demo und das, was dann irgendwie alles, also die ganze Gruppe nochmal so zusammengeschweißt hat, war dann der Moment, wenn die Demo halt vorbei war und es richtig cool war und es richtig gut geklappt hat. Und dadurch, dass das jetzt halt alles wegfällt, so, weil das kriegt man halt nicht durch einen Livestream ersetzt, merke ich auch selber, wie das so, man geht so ein bisschen ein irgendwie. Und das, also wir haben jetzt ja wieder, wie gesagt, schon kleinere Aktionen, das ist halt was ganz anderes. Und da sehe ich voll die Gefahr drin, dass halt die ganzen politischen Aktionen, die sonst immer so, ja, irgendwie empowernd waren und die irgendwie einen so Mut gemacht haben, dass man irgendwie doch noch so zusammenhält und weiter kämpfen kann, dass das jetzt gerade irgendwie halt voll wegfällt, weil man halt auch nicht mehr so medienpräsent ist. Und ja, da sehe ich halt eine richtig große Gefahr und das finde ich auch richtig belastend, dass es irgendwie immer kleiner wird.
Ja, danke schön. Joanna ist die nächste auf meiner Liste.
Ja, was mich am meisten stört, ist letztlich, dass die Hilfe für Unternehmen so einfach, unkompliziert war und die Situation für die Studierenden jetzt irgendwie zwar die ersten Ideen und auch Rettungen angestrebt wurden, die aber aus unserer Perspektive nicht unkompliziert und nicht niedrigschwellig sind, das stört mich schon sehr oder auch für KünstlerInnen, für Solo-Selbstständige, dass das alles deutlich schleppender und mehr Hürden oder zum Beispiel haben ja auch die Arbeitgeber bei der Kurzarbeit, ist es so, dass den Arbeitgebern jetzt die Sozialversicherungsbeiträge erlassen wird, also dass das der Staat übernimmt. Aber die Arbeitnehmer wiederum müssen die Sozialversicherungsbeiträge von ihrem eigenen Lohn abführen. Also das ist auch einfach eine Ungerechtigkeit, die zwischen Wirtschaft, also zwischen den Wirtschaftsbossen und wir als ArbeitnehmerInnen und Arbeitenden und Auszubildenden, Studierenden einfach so ein krasser Unterschied ist. Dabei sind wir viel mehr und deutlich betroffener, weil wir in der Regel kaum Rücklagen bilden können. Zusätzlich dann noch oft Kinder zu Hause, Homeoffice, also wir sind ja eine Dienstleistungsgewerkschaft, die Mehrheit unserer Mitglieder ist weiblich. Also das kracht gerade, wir haben Handel, wir haben Pflege, wir sind vor allem Frauen, es kracht gerade alles auf uns ein, aber VW, Daimler Chrysler, die sind gerettet und die Bundesliga läuft auch wieder. Das verstehe ich zum Beispiel nicht und das stört mich so sehr.
Ja. Genau, als nächstes habe ich Alma.
Ja, also erstmal würde ich sagen, dass es schwierig ist, was am meisten stört, weil ich finde sozusagen, dass die ganze Situation eine ganz schöne Zumutung ist. Ich glaube, was aktuell sehr störend ist halt die Schwierigkeit, dass gar keine Planbarkeit ist für die politische Praxis. Also das ist ja alles sozusagen im Zwei-Wochen-Modus und man ist total unklar, was als nächstes passiert. Ich finde auch, also einerseits dieses, wer für wen welche Hilfe kommen, ist natürlich unkorrekt, aber jetzt gerade finde ich auch krass, wie sozusagen diese Öffnung der ganzen Sachen nach einer kapitalistischen Logik total funktioniert. Also ich finde das am Beispiel Schule nochmal, kann man es eigentlich ganz gut sehen mit der Verwertbarkeit. Also klar, doppelte Verwertbarkeit im Grunde, Kinder und Jugendliche sollen wieder in die Schule, damit Eltern vernünftig arbeiten können, aber auch, dass Kinder und Jugendliche bloß keinen Zeitverlust haben, damit sie höchstens mal ein Jahr länger machen und möglichst schnell arbeitsfähig sind. Und ich finde so dieses ganze Recht auf Freizeit und Freiraum und ist so ganz weit in Hintergrund gerückt, wenn überhaupt, wird sozusagen häufig das Bild von Jugendlichen auf den Corona-Partys gezeigt. Das hat mich übelst gestresst, das fand ich irgendwie mega ätzend. Und ich würde schon auch sagen, dass es gerade so ein bisschen das Problem ist, dass wir schon ausbaden, was in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht hat wurde mit dem Gesundheitssystem. Also dieser massive Knockdown ist natürlich schon auch so gekommen, weil man ja Angst vor einer Überforderung des Gesundheitssystems hatte. Und das schließt halt aktuell halt diese ganz klaren Einschränkungen der Grundrechte wie der Versammlungsfreiheit ein. Und ich finde, das ist halt selbst sozusagen für eine bürgerliche Demokratie eigentlich ein ziemliches Desaster aktuell.
Danke für den Beitrag. Felix, du hast dich auch schon gemeldet.
Ja, also was man ja irgendwie auch sieht, also Alma hat es ja auch gerade gesagt, dass irgendwie so im Zwei-Wochen-Takt sich irgendwie Dinge verändern, rapide, was dann, finde ich, auch dazu führt, dass es irgendwie und sehr viel dazu zeitgleich irgendwie im digitalen Raum stattfinden muss, weil es halt irgendwie nicht möglich ist, irgendwie Demonstrationen oder sonstige Sachen im öffentlichen Raum zu machen und sich quasi das Leben von sehr vielen Leuten gerade sehr viel digital abspielt, noch mehr als sonst, die Leute ja auch irgendwie von zu Hause arbeiten müssen etc., haben wir das Gefühl, dass es quasi auch schnell eine Übersättigung von Informationen gibt, also dass jetzt, es gibt einfach so ein krasses Angebot an Informationen und Deutungshoheiten und irgendwie, es gibt 40.000 Podcasts zum Thema Corona und nochmal Experten und Expertinnen, jetzt sind auch irgendwie noch vegane Köche, auf einmal irgendwie krasse Experten, was Corona angeht. Genau, das führt, glaube ich, auch bei sehr vielen Menschen halt zu einer Verunsicherung und irgendwie einem, ja, so einer diffusen, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wem ich glauben soll. Und genau, das ist ja, also wenn man sich jetzt gestern irgendwie die Demonstrationen von diesen ganzen, diese Hygienedemos anguckt, die sind ja auch krass groß. Das finde ich zum Beispiel also politisch auf jeden Fall sehr spannend, aber auch gleichzeitig irgendwie relativ beängstigend, dass sich da irgendwie so eine neue Querfront, wie irgendwie 2015 bei diesen Mahnwachen irgendwie wiederbildet, aus irgendwie Nazis, AfD, Leuten, die irgendwie, weiß ich nicht, an Verschwörungstheorien glauben etc. und Leuten, die halt einfach nur keine Lust mehr auf diese Einschränkung haben. Genau, das finde ich auf jeden Fall politisch sehr spannend, aber auch relativ beängstigend.
Ja, danke. Nano hatte sich auch nochmal gemeldet.
Ja, das finde ich auch, also das, was Felix gerade sagte, finde ich auch richtig, also ich war gestern dort bei dem Gegenprotest und es war schon ein heftiges Gefühl, als man dort ankam und man dachte, diese laute Masse, das ist der Gegenprotest, aber dann waren das irgendwie gefühlte 2000, 3000 Menschen, die halt irgendwie komplett durchgemischt waren von Rechten und einfach nur irgendwelchen VerschwörungstheoretikerInnen. Und da sehe ich auch, also da habe ich auch ganz schön Angst bekommen, muss ich sagen, weil ich glaube, dass das voll die Bühne wieder bietet für halt diese rechte Meinungsmache. Und als ich dann auch gesehen habe, wie wenig nur bei dem Gegenprotest waren, was ja voll verständlich ist, weil es halt eben voll kritisch ist, gerade jetzt unter diesen Bedingungen auf die Straße zu gehen. Aber da habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie eine richtig gute Möglichkeit ist für rechte Gruppierungen, sich jetzt irgendwie wieder hochzukämpfen sozusagen. Und auch irgendwie immer mal wieder kamen dann auch Leute von denen rüber zu unserer Demo oder wo wir halt standen. Und das war richtig, richtig beängstigend. Und dann kamen auch Frauen oder ältere Frauen auf uns zu und waren so, wir wollen nur diskutieren, wir wollen nur diskutieren. Und ich muss irgendwie um meinen Abstand richtig kämpfen. Und ich glaube, dass das richtig, richtig gefährlich ist, weil das so einen richtig guten Einstieg bietet von, ja, ich finde die Grundgesetzeindämmung irgendwie, also Eindämmung irgendwie scheiße, bis hin, ich bin irgendwie jetzt doch ins Rechte gerutscht. Und ich finde, das ist richtig schlimm. Das sehe ich auch als richtig große Gefahr.
Ja. Ja.
Genau, also das Phänomen hat man ja dann quasi auch am 8. Mai, also als die AfD da ihre Demo angemeldet hatte, wo sie ja irgendwie gegen alle Corona-Maßnahmen irgendwie demonstrieren wollten, wo es dann halt irgendwie letztlich aber darum geht, dass es irgendwie der Tag der Befreiung war und die halt wie am Holocaust-Mahnmal rumhängen wollten und wo du aber trotzdem halt genau solche Leute auch mitcatcht, also genau das, was Nan und Felix schon gesagt haben, und zack, peng, redest du irgendwie eigentlich drüber, dass du gerne demonstrieren würdest, trotz Corona, und plötzlich sind die Leute irgendwie krass irgendwie auf so einem völkisch-nationalistischen Weg unterwegs. Also das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Und da war ich dann auch sehr froh, dass dieser Gegenprotest, den wir ja dann auch durchgeführt haben, dass das dann auch so viele Früchte getragen hat, sodass sie ja dann am Ende nicht demonstriert haben, zumindest am Freitag. Genau, ich glaube, da muss man einfach sehr, sehr gut aufpassen, irgendwie, was man so in sozialen Netzwerken findet, irgendwie, was die so vorhaben.
Mhm. Ja. Felix, hattest du dich auch noch gemeldet? Ach so. Okay. Eigentlich wäre das auch mal wieder ein guter Zeitpunkt für Publikumsfragen. Gibt es welche? Also bei mir sind noch keine angekommen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, jetzt in den Chat zu schreiben, wenn ihr das möchtet. Ah, super. Genau. Ansonsten kommen wir auf jeden Fall nochmal darauf zurück, dass das Publikum Fragen gibt. Ich wollte auch noch mal eine ähnliche Frage formulieren, die ihr aber zum Teil jetzt auch alle schon vorweggenommen habt, nämlich welche langfristigen Folgen ihr befürchten würdet. Und da ist ja natürlich ein neuer Rechtsruck, ein gesellschaftlicher Rollback ein ganz großes Thema, aber vielleicht gibt es noch andere. Felix und dann Joanna.
Ja, ich weiß nicht, wer es angesprochen hat, aber ich würde auch sagen, so ein Rollback ist auf jeden Fall zu befürchten. Also wenn man sich jetzt irgendwie die Historie von so Krisen anguckt, jetzt die letzte irgendwie die Bankenkrise 2007, 2008, 2009, da wurde ja dann auch ein ziemlich großes Konjunkturpaket beschlossen, was dann halt wieder zu sehr viel mehr CO2-Emissionen geführt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt irgendwie Stichwort irgendwie Abwrackprämie oder sowas wieder so kommen wird, um halt irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln. Und da werden, denke ich mal, auf jeden Fall Klimaziele auf jeden Fall hinten angestellt werden und sich halt um die Wirtschaft kümmert werden, weil gesagt wird, ja, die Wirtschaft muss ja irgendwie gesunden, das kommt uns ja am Ende allen zugute. Und genau, das sehe ich auf jeden Fall, dass das, glaube ich, passieren wird. Und zeitgleich ist es natürlich jetzt auch relativ schwierig, dagegen zu protestieren, weil einerseits irgendwie die Demonstrationsrechte ausgesetzt sind, irgendwie viel im Internet stattfindet und das bis zu einem gewissen Punkt ja auch irgendwie in so einer Blase verhallt immer. Ja, und glaube ich, dass es dafür dann auch, dass es mehr Menschen gibt, die dafür dann kein Verständnis mehr haben, dagegen zu protestieren, wenn es dann irgendwie um den Wirtschaftsstandort Deutschland geht, dass der bitte jetzt wieder auf die Beine kommt und irgendwie seinen Platz in der Weltmarktkonkurrenz irgendwie durchsetzt. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall ja eher Schlechteres befürchten.
Ja, danke. Genau, Joanna.
Ich stimme Felix erstmal zu und dann konnten wir bei der letzten Finanzkrise eben beobachten, dass wir langfristig eine große Jugendarbeitslosigkeit europaweit hatten und das ist eben jetzt auch zu befürchten, da die Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände jetzt schon sagen, sie können den Auszubildenden, die jetzt im August beziehungsweise viele Ausbildungsbeginne verschieben sich jetzt auch, was natürlich auch für junge Beschäftigte, die jetzt aus der Schule kommen oder vielleicht irgendwie umschulen wollen, was auch immer, was macht man, bis diese Ausbildung anfängt, dass sie auf jeden Fall keine Ausbildungsvergütung oder nicht mehr in dem Maße zahlen wollen oder können. Und Ausbildungsvergütungen sind schon, also inzwischen sind sie ja mit alle, also wenn sie unter das Berufsbildungsgesetz fallen, müssen sie vergütet sein. Das sind auch nicht alle Berufe. Aber das ist dann erstens, also genau, dass Arbeitgeber sich darum drücken wollen, um eine Vergütung der Auszubildenden, dass es zu einer hohen Jugendarbeitslosigkeit kommt und langfristig dann aber wiederum dann beklagt wird, wir haben Fachkräftemangel. Also das bedingt sich dann ja auch immer selber und wir schaffen uns dadurch selber Krisen, indem dann ja wieder Gesundheitssystem nicht ausreichend Fachkräfte hat etc. pp. Und dann haben wir wieder, dann haben wir die nächste Krankheit etc. Also das ist ja ein Kreislauf.
Hm. Ja. Nee, danke. Pia ist die nächste auf meiner Liste.
Genau, also Felix hat gerade schon auch die anderen, also die Krise 2008 angesprochen. Ich glaube, was zu befürchten ist und was, wo man jetzt, glaube ich, auch noch gegenhalten könnte, wäre, dass halt die Antwort und auch die Lösung quasi, die jetzt auch finanziell irgendwie auf die einzelnen EU-Staaten auch zukommt, dass es da halt einfach eine solidarische Teilung der Kosten gibt, weil ich glaube, dass ansonsten Länder wie Griechenland oder auch Spanien danach einfach wirklich vor dem Bankrott stehen. Und ich glaube halt auch, dass es dadurch, also wenn wir jetzt irgendwie schwache Länder alleine lassen innerhalb der Europäischen Union, dass es halt einfach so Phänomene wie den Brexit noch viel häufiger gibt und dass es halt einfach dann sich mit Europa auch irgendwann erledigt. Europa ist auch nicht wunderbar und irgendwie hat auch ziemlich viele Lücken und das sehe ich auch. Aber ich glaube, dass es schon als Friedensprojekt schon irgendwie zu begreifen ist. Und ich gehe davon aus, also ich wünsche es mir, und ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass jetzt einfach Leuten mal auffällt, dass dieses System vom Kapitalismus einfach nicht sinnvoll ist. Also es kann halt nicht funktionieren, dass man das Kapital einfach immer weiter akkumulieren kann. Und man muss, also es ist ja immer darauf ausgelegt, dass es ab und zu irgendwie zu einer Krise kommt. Und jetzt gerade, wo man eigentlich in Deutschland in einer ganz guten Situation ist, irgendwie, wir haben vergleichsweise gutes Gesundheitssystem, wir haben irgendwie alles, was Grundbedürfnisse irgendwie decken kann. Und dann geht es letztlich doch wieder darum, irgendwie, wie wir die Autoindustrie jetzt retten können, anstatt dass sie einfach runterfahren könnte. Das geht halt aber einfach nicht. Und was ich auch erhoffe, was jetzt irgendwie auch regierungsmäßig passieren sollte, wäre, dass man quasi alle Maßnahmen, die zum Beispiel Konzerne auch retten und irgendwie Rettungsschirme für diese, dass das quasi auch Voraussetzung ist, um diese zu erhalten, dass man halt die Unternehmensstruktur so ändert, dass man halt im Einklang mit den Pariser Klimaabkommen ist und irgendwie dieses 1,5-Grad-Ziel doch erreichen kann. Also ich glaube, dass man einfach Unternehmen, die jetzt irgendwie Unterstützung bekommen, deutlich härter regulieren muss, wenn die Krise vorbei ist. Und genau, dass wir vielleicht doch nochmal überlegen, ob dieses Wirtschaftssystem es wirklich.
Dankeschön. Dann habe ich jetzt als nächstes Alma auf der Liste.
Ja, also ich würde sagen, ähnlich wie die anderen das auch mal zusammengefasst, dass halt eigentlich sozusagen alles sich einfach, was es vorher schon gab, an Missständen sozusagen zuspitzt und es völlig unabhängig ist, in welchem Bereich. Ich finde die Situation, glaube ich, gerade so schwierig, weil mir scheint dieser ganze Diskurs um, wie verhält man sich zu Pandemie und wie steht man zu Öffnung, nicht so eine richtige politische Haltungssache ist, sondern es gibt es irgendwie in allen Lagern, also in linken Lagern, dass man für Öffnung ist, in rechten Lagern oder dass man möglichst zu Hause bleibt. Ich finde, das macht es auch so ein bisschen dann ein bisschen ein schräges Bild. Ich würde auch sagen, dass jetzt sozusagen die Soforthilfeprogramme rausgehen und man sozusagen auf die schwarze Null verzichtet hat, aber sich jetzt halt schon andeutet, dass in Kommunen gekürzt wird, dass die schwarze Null wieder eingeführt wird und dass es eigentlich sich sozial zuspitzt. Und dann wird natürlich auch sozusagen die rechte Verschiebung sich zuspitzen. Also ich meine, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit noch Halle und Hanau. Das ist irgendwie so, als wäre das 10 Jahre her gewesen, so ungefähr, weil gerade so viel passiert, aber es ist eigentlich noch da und jetzt fangen wir ein bisschen wegen Verschwörungstheoretikerinnen wieder darüber an zu reden, aber vorher war es halt sozusagen weg. Und ich würde auch sagen, was ihr zu Europa sagt, ich würde sagen, es scheint ja sozusagen, raus nach Europa ist man gerade wenig solidarisch. Wir haben das sozusagen mit den Geflüchteten in Moria und Lesbos. Und innerhalb von Europa scheint sich das ja auch noch so zusammenzurucken. Das muss man, glaube ich, auch gucken. Ich würde sagen, für uns alle, müsst ihr vielleicht nochmal sagen, hat es natürlich auch ein Potenzial von unheimlich viel Bewegung, aber es wird halt nicht von alleine passieren. Dafür müsste man halt was machen. Das fände ich nochmal spannend, wie die anderen das einschätzen.
Ja, danke. Genau, die Frage von Potenzial wäre ja auch im zweiten Fragenblock dran. Ich habe jetzt aber erstmal nochmal zwei Fragen aus dem Chat, die ich auch gerne den nächsten Redebeiträgen einmal kurz, die ich dazwischen schieben würde. Ich würde sie jetzt einmal kurz vorlesen, weil sie sowieso an das anschließen, was gerade diskutiert wird und dann weitermachen mit den Redebeiträgen. Und die erste Frage bezieht sich auf die Verschwörungstheoretiker, vermute ich zumindest mal. Die lautet: Was denkt ihr, Wie können oder sollten wir gegen Fake News gerade jetzt politisch vorgehen, ohne viel Straßenpräsenz? Genau, und die andere Frage bezieht sich eher auf die sozialen Konsequenzen von Corona, beziehungsweise, ja, die wurde zum Teil auch schon angesprochen oder die Thematik jedenfalls, die lautet: Denkt ihr, dass es nach Corona starke Kürzungen gerade im sozialen Bereich geben wird und was können wir dagegen tun? Genau, ich würde jetzt einfach in meiner Redeliste weitermachen, wenn das für euch okay ist. Da steht jetzt Felix als nächstes drauf.
Ja, soll ich auf die Fragen antworten?
Dann ja, wenn du, genau. Aber ja, du kannst natürlich auch noch das hinzufügen, was du sonst sagen
würdest. Ja, dann würde ich, also ich würde auf jeden Fall auf Pia noch kurz eingehen und sagen, also unserer Meinung nach kann das Wirtschaftssystem auf jeden Fall weg und durch ein besseres ersetzt werden, das irgendwie nicht auf Akkumulation von Gewinnen, sondern irgendwie auf Bedürfnissen setzt. Aber natürlich ist es irgendwie auch schwierig, sowas durchzusetzen, gerade irgendwie nationalstaatlich oder irgendwie europäisch, weil da ja irgendwie die vielbeschworenen Sachzwänge ja irgendwie dann doch auch sehr real sind. Wenn man sich irgendwie anguckt, die Autoindustrie wird ja jetzt deswegen gerettet, weil das ja irgendwie eine deutsche Leitindustrie irgendwie ist und sehr viele Arbeitsplätze daran hängen und man, das ist halt sehr schwierig, das irgendwie gegeneinander zu diskutieren, ohne in so populistische Forderungen abzugehen. Aber natürlich muss irgendwie sinnvollerweise eine Autoindustrie eigentlich in einer besseren Gesellschaft irgendwie weg. Und da bräuchte es ja dann auch fast keinen persönlichen Nahverkehr oder persönlichen Einzelverkehr mehr, sondern auf eine andere Form, irgendwie eine Verkehrswende. Aber zu den Fragen, also ich würde sagen, also ich, was man jetzt gerade gegen Fake News machen kann, finde ich schwierig, muss ich sagen. Also es zeigt sich ja, dass die Leute irgendwie sehr resistent sind gegen Fakten offenbar. Wenn man sich so diese diversen Facebook, Telegram, Instagram-Geschichten anguckt, man kann natürlich weiter irgendwie mit Menschen diskutieren, aber ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich am besten irgendwie face-to-face oder also zumindest digital face-to-face, wenn es jetzt physisch nicht geht. Zu der zweiten Frage würde ich sagen, auf jeden Fall. Also vor, ich glaube, vor Halle stand ja zum Beispiel auch irgendwie diese Förderung für Demokratie leben. Die sollte ja sehr gekürzt werden. Dann gab es diesen Anschlag und dann wurde es jetzt doch zurückgenommen, weil scheinbar ja doch nützlich. Ich glaube, solche Sachen werden wahrscheinlich die ersten sein, die irgendwie gekürzt werden. Genau, weil irgendwer muss die schwarze Null ja dann herkommen und für so Soziales und Sachen, das ist dann ja meistens die ersten Sachen, die irgendwie gekürzt werden.
Okay, ist das eine Direktnachricht einmal? Weil sonst ist Nano jetzt auf meiner Liste. Gut.
Ja, also ich wollte auch noch einmal was zu dem Punkt sagen, was Pia eben angesprochen hatte. Also ich glaube, hier gerade sind wir uns eigentlich alle einig, dass es ein besseres System gibt als den Kapitalismus. Aber ich glaube, es voll, also ich, irgendwie war ja vor lange so die Hoffnung, dass man jetzt gerade in dieser Krise die Nachhaltigkeit in den Vordergrund drücken könnte und dann nach der Krise sozusagen in einem anderen System weitermachen könnte. Aber ich sehe das gerade irgendwie eher, dass es voll in die andere Richtung geht. Press for Future hat sich natürlich auch schon damit auseinandergesetzt, es gab jetzt irgendwie auch offene Briefe und so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, ich meine, es wurden jetzt ja wieder irgendwie hunderte Milliarden an die Wirtschaft irgendwie in die Wirtschaft investiert und das so in Vergleich zu setzen mit dem, was irgendwie in Gesundheit und so investiert wurde, glaube ich, dass es halt, es wäre voll schön, wenn es irgendwie eher in die nachhaltige und nicht gewinnorientierte Richtung gehen würde, aber ich sehe das leider gerade irgendwie nicht so kommen und ich glaube, dass das voll der Fehler ist und ich weiß auch nicht genau, also ich habe da für mich noch nicht so die Lösung, wie man da jetzt irgendwie noch krass gegen arbeiten könnte, so in der jetzigen Situation. Und zu dieser ersten Frage, was man gegen Fake News machen könnte, fällt mir jetzt irgendwie als erstes erstmal ein, sich an die sicheren Sachen zu halten, also zum Beispiel Robert-Koch-Institut oder auch, es gibt ja schon sehr viele VerschwörungstheoretikerInnen, die auch schon sehr bekannt sind, dass man, wenn man irgendwie wirklich krasse News irgendwie liest, dass man sich über die Menschen informiert, die diese verbreitet haben, weil eigentlich sind also viele ja schon bekannt als VerschwörungstheoretikerInnen oder irgendwie in rechten Netzwerken. Deswegen also die Hintergründe zu den Menschen erstmal herausfinden und ja, wie gesagt, sich einfach an die öffentlich-rechtlichen halten und zum Beispiel ans Robert-Koch-Institut, weil das eigentlich ziemlich sichere Quellen sind oder WHO oder so.
Ja, danke. Dann habe ich als nächstes Alma.
Also ich glaube, das Problem mit den Fake News ist schon auch, weil die Leute unheimlich passiv und vereinzelt sind und sich sozusagen total viel einen sozusagen reinziehen und wenig miteinander sprechen. Ich glaube, dass man eigentlich das nur mit Gesprächen und Diskussionen, also ich hatte gestern so eine Unterhaltung mit jemandem, der meinte, ja, Corona sei eine Generalprobe für pandemische Fälle. Ich hatte es am Anfang gar nicht verstanden, fand es auch eine sehr schräge Unterhaltung. Aber als ich dann so ganz klar drei Sätze dazu gesagt hat, ist er auch sofort davon abgerückt. Also es schien mir jetzt noch nicht so ideologisch verfestigt, dass man sich dazu nicht was einbringen kann. Genau, also so das zu Fake News, ja, zu Verfügungserweiterung oder wie wir jetzt darauf vorgehen oder weil ich das mit der Bewegung gesehen habe. Erstmal habe ich gesagt, nicht, dass ich eine Bewegung sehe, Robin, sondern dass es ein Potenzial von Bewegung gibt, wenn Menschen schlecht geht und passiv sind. Ich glaube, wir müssen schon ganz klar damit hinkommen, dass so politische Organisierung und reale Treffen auch wieder möglich sind. Und ich finde das auch, dass sie genauso behandelt werden wie Karnevalpartys oder Clubnächte, finde ich ehrlich gesagt falsch, weil es einfach was anderes ist, wenn man mit seinem Kreisvorstand oder seiner Gruppe zusammensitzt und irgendwas plant, als wenn man sozusagen Karneval feiert. Also ich würde das sehr unterscheiden. Und ich glaube, da muss man auch hinkommen. Mhm. Ja.
Joanna wollte auch noch was sagen dazu.
Ich wollte auf die Frage, wie wir es sehen mit den sozialen Auswirkungen, dass dort gekürzt wird. Also wie es derzeit zu beobachten ist, ja, es wird Kürzungen geben, weil letztlich wo der wenigste Widerstand ist und die Schwächsten sind, wird immer gekürzt. Aber ich glaube halt, es muss nicht so sein. Also sonst wäre ich, glaube ich, nicht in der Gewerkschaft, wenn ich eh aufgegeben hätte. So, den irgendwie muss ich den Optimismus hier haben. Und ja, als Gewerkschafterin, wir eine Möglichkeit ist auch immer, oder das war zum Beispiel für eigentlich, wären jetzt bei uns eben Tarifrunden gewesen, sowohl im öffentlichen Nahverkehr als auch im öffentlichen Dienst. Die wurden jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Aber da war zumindest im öffentlichen Nahverkehr auch der Plan, auch zu der Klimakrise was zu machen. Also man kann ja auch so politischen Druck, also letztlich muss man sagen, wir sind schon die Mehrheit, also in den politisch politisch Organisierten und die nicht, also die schweigenden, ich würde behaupten, es gibt eine schweigende Mehrheit, die schon eher dann auf der Seite ist, dass es allen Menschen gut geht, dass man die organisieren muss und dass wir zusammen gemeinsam dann Lösungen finden, sei es eben über Tarifverträge, über soziale Vereinbarungen, über Gesetze. Dafür müssen die Leute aber sich zumindest diesen Einschritt mit, hey, ich werde zumindest Mitglied irgendwo, dass ich meine Stimme irgendwo hingebe, damit sie laut wird. Und also diese Hygiene-Demos etc., Verschwörungsmythen, wie man es auch nennen möchte, ich glaube, die sind einfach nur laut. Ich glaube gar nicht, dass es so viele sind, aber laut beeindruckt auch immer und manchmal, genau, schwappt das dann so über, dass Menschen, die so dazwischen standen, dann plötzlich denken, ach so, vielleicht haben die ja doch recht. Und wir als progressive Gruppen müssen dann einfach, also ich bin eigentlich ungern lauter, ich bin eher, das ist das Schwierige, eben mit Argumenten im Face-to-Face-Gespräch. Das ist tausendmal mühseliger, weil es eben unpopulistisch ist. Aber in so einer Gesellschaft wollen wir ja leben, in der sich jeder entfalten kann, wie er gerne möchte, in dem nicht der Stärkste und der Lauteste gewinnt. Und ja, ich habe letztlich den Optimismus, dass wir das aber hinkriegen, so dass es nicht zu den sozialen Kürzungen kommt, indem wir einfach mehr sind und mit den besseren Argumenten.
Mhm. Ja. Dann habe ich Pia noch auf meiner Liste.
Genau, also ich würde mir auch wünschen, dass nicht im sozialen Bereich gekürzt wird. Ich habe aber die Vermutung, dass es doch passieren kann. Und ich finde, das zeigt sich auch alleine schon durch so Sachen wie diesen Stopp, dass man quasi Miete bezahlen musste als Geschäft. Ihr wisst schon. Und Adidas quasi dann direkt irgendwie gerufen hat, ja, okay, dann bezahlen wir jetzt keine Miete mehr. Wo ich halt so denke, Leute, lauft ihr eigentlich komplett am Leben vorbei? Das ist halt nicht der Punkt. So, ihr seid wirklich nicht diejenigen, die jetzt gerade am lautesten schreien sollten. Wo wir halt wieder dabei sind, dass wir dieser, also was Juana gerade meinte, mit die besonders leise sind, die brauchen eigentlich gerade eine Stimme. Und ich glaube, es braucht irgendeinen Prozess, wo Menschen merken, dass sie halt diese Ermächtigung irgendwie haben, dass sie das in sich haben und dass sie irgendwie eine Stimme haben und damit auch gehört werden können. Und dass sie einfach quasi für ihre Rechte halt die sind halt nicht vom Himmel gefallen, die muss man sich immer wieder erstreiten. Und ich glaube, das ist manchmal, also das dauert manchmal einfach zu verstehen, auch dass man Veränderungen herbeiführen kann. Und zu diesen Fake News und Verschwörungstheoretikern, also ehrlich gesagt, blicke ich es auch nicht so ganz. Also ich habe vielleicht die ersten ein, zwei Wochen, als Corona irgendwie hier auch Gesprächsthema war, habe ich es auch noch ein bisschen belächelt, weil ich mir auch nichts darunter vorstellen kann. Kann man ja auch irgendwie zu stehen. Aber seit es halt irgendwie so, seit die Schule nicht mehr stattgefunden hat, dachte ich mir so, okay, jetzt ist es schon richtig ernst. So, wir sind hier richtig in der Krise, wir sind in Deutschland und die Schulen schließen. So dachte ich halt nicht, dass das jemals mal passiert. Und weiß ich nicht, wenn man halt ab und zu mal ARD guckt und diese Tagesschau sich reinzieht, so, dann merkt man doch, dass es nicht so richtig viele andere Themen gibt. Also ich kann wirklich nicht verstehen, wie man drauf kommt, dass es halt irgendwie eine Erfindung ist. Und finde es deshalb so schwer, es glaube ich zu dagegen irgendwie zu reden. Also weil ich denke, es ist doch so offensichtlich, in was für einer Krise wir sind.
Mhm. Dankeschön. Genau, ich habe auch schon zwei weitere Fragen im Chat gesehen. Ich behalte die noch ein bisschen zurück, weil ich glaube, dass sie besser zum zweiten Block passen, der nämlich sein soll, was können wir denn jetzt eigentlich machen, so ein bisschen. Und da würde ich auch an Betracht der Zeit gleich zu übergehen. Aber vorher habe ich noch, ich glaube, von Nano eine Wortmeldung. Und das ist dann die letzte und dann gehen wir zum nächsten Block über. Danke.
Ja, ich finde es auch, also zu dem, was Alma gerade gesagt hatte, dass bei dir war das ja wohl irgendwie so, dass du dann mit einem Menschen gesprochen hattest und irgendwie nur zwei Argumente bringen musstest und der das irgendwie direkt irgendwie eingesehen hat. Ich hatte letztens genau eine andere Situation, und zwar waren am Rathaus vom Widerstand 2020 Menschen am 1. Mai und da sind wir hingefahren oder ja, wir waren halt dort und haben mit der Frau geredet und haben sie gefragt, wieso sie denn denkt, dass das irgendwie gar nicht gefährlich ist und etc. Und sie hatte keine Argumente und hat einfach angefangen zu meditieren. Und man ist also gar nicht an sie rangekommen. Und das fand ich eben so super, super schwierig. Und das, was Pia gerade auch meinte, das ist irgendwie so absurd teilweise, was die Menschen sich ausdenken, dass man irgendwie einerseits nur drüber lachen kann und andererseits aber auch so entsetzt ist. Und das, mir fällen da auch selten irgendwie Worte und Argumente noch zu ein. Also das ist, glaube ich, irgendwie nicht so einfach, da immer mit Argumenten nur gegen vorzugehen, weil es teilweise wirklich so tief verankert und verstrickt und eigentlich ist eh die ganze Welt gegen uns ist. Deswegen ist es super, super schwierig, glaube ich, da mit einfachen Argumenten und auch die sachliche, also Widerlegung von den ganzen Sachen einfach nur halt hochzubringen, weil die Menschen teilweise wirklich so sind, ja, was du sagst, wird dir auch nur eingetrichtert und so. Und das glaubst du ja auch nur, weil du es von den Medien gesagt hast, das ist ja auch alles Fake News. Deswegen ist es, glaube ich, super, super schwierig, da mit sachlichen Argumenten so weit zu kommen.
Dankeschön. Genau, unser zweiter Fragenblock, den wir uns überlegt haben, soll sich auch genau darauf beziehen, nämlich auf den Perspektive-Teil des Veranstaltungstitels. Und ich würde aber vielleicht die Fragen aus dem Chat jetzt so ein bisschen vorziehen. Die eine ist ja auch schon angesprochen worden jetzt öfter. Die habt ihr, glaube ich, mitgelesen nebenbei, wegen diesen Hygienedemos. Genau, wie wir die beeinflussen können nochmal, aber das ist jetzt ja auch schon zum großen Teil angesprochen worden. Und die andere Frage, die bisher aber noch nicht behandelt wurde, glaube ich, ist, wie können wir eigentlich handlungsfähig bleiben? Also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, weil sie war sehr lang. Wie können wir handlungsfähig bleiben, beziehungsweise auch handelnd aus diesem Lockdown wieder herauskommen, ohne die Handlungsfähigkeit anderer Menschengruppen, wie zum Beispiel die Risikogruppen, einzuschränken? Das bezieht sich, glaube ich, dann ein bisschen auf die Maßnahmen. Ich weiß nicht, ob wir sind ja keine Epidemiologen, sondern in jungen Gruppen. Aber ihr könnt natürlich gerne was dazu sagen. Aber auch die Handlungsfähigkeit finde ich sehr spannend. Joanna hatte sich, glaube ich, als erstes gemeldet.
Also ich finde nach wie vor, dass es erstmal wichtig ist, dass wir Abstand halten, um eben die Schwächsten zu schützen. Und finde solche Formate, dass wir einfach in Kontakt bleiben, dass wir wissen, wer ist da, an wen kann ich mich wenden. Wie gesagt, wir haben Hotlines gemacht, für also Corona-Hotlines, um sich gegenseitig zu helfen. Das sind so die Maßnahmen. Also ich möchte ungern dazu aufrufen, lasst uns jetzt einfach wieder treffen, weil es gibt genug Fälle, wo Menschen, obwohl sie gesund sind, nicht unter die Risikogruppe gefallen sind und jung sind, auch schwer krank sind. Aber wir diese Zeit nutzen, um uns vielleicht selbst zu bilden, uns mit dem System auseinanderzusetzen, mit den Möglichkeiten und dann eben darauf abzuwarten. Also ich sehe es keine Option, jetzt zu sagen, ja, scheiß drauf, wir gehen jetzt auch auf die Straße, weil die Nazis und die Idioten auf die Straße gehen, sondern dann ja mit Geduld das auszustehen, weil ansonsten merzen wir uns ja selbst aus. Das ist nur meine Hoffnung für die Nazis, dass die sich so selbst ausmerzen. Das ist wirklich meine Hoffnung.
Ja, Pia, sorry.
Genau, also ergänzend zu dem, was Frona gerade noch gesagt hat, solche Aussagen wie Boris Palmer, dieser Boy aus meiner Partei, der irgendwie ständig durch unsinnvolle Aussagen glänzt, finde ich, ist einfach ein ganz, also er hat halt gesagt, ja, vielleicht retten wir gerade Menschen, die sowieso in ein paar Jahren sterben würden oder im nächsten halben Jahr. Und das ist halt irgendwie dieser Sozialdarwinismus, ich glaube, da müssen wir super aufpassen, dem immer entgegenzutreten. Also einfach, egal, ob ein Mensch jetzt 80 ist oder 25, er hat halt irgendwie ein Leben vor sich und das ist halt irgendwie schützenswert. Und ich glaube, da muss man einfach gut aufpassen, dass man da nicht in so eine weirde Debatte abrutscht. Und genau, da geht es mir auch ähnlich. Ich finde es super schwer, irgendwie zu planen, irgendwie, wann können wir wieder Kongresse stattfinden lassen, wann können wir irgendwie überhaupt uns wieder treffen. Dazu mangelt es mir auch an einem abgeschlossenen Medizinstudium oder irgendwas, was mir da irgendwie Hinweise bringt. Und ich glaube, was wir gerade irgendwie merken, ist, dass wir uns einfach auch selber nicht zu ernst nehmen sollten. Also nur weil die Grüne Jugend Niedersachsen sich jetzt irgendwie ein paar Monate nicht trifft, geht die Welt nicht unter. Und wir machen jetzt halt irgendwie so wilde Sachen wie irgendwie so einen Online-Lesekreis und lesen halt irgendwie kapitalismuskritische Texte und haben halt so eine gute Zeit und bilden uns halt irgendwie weiter in der Zeit, in der irgendwie alle auch ein bisschen mehr Zeit haben, habe ich den Eindruck. Also alle sind irgendwie mehr zu Hause und genau, einfach die Zeit jetzt, die einem irgendwie auf eine Art und Weise gegeben wurde, halt trotzdem sinnvoll zu nutzen.
Dankeschön. Genau, Felix wollte was sagen und dann Alma.
Ja, genau, also ich würde sagen, dass man natürlich solidarisch handeln muss und irgendwie gerade irgendwie auch in Hannover oder in allen anderen Städten und Dörfern irgendwie solche sehr relativ oder solidarische Hilfsgruppen irgendwie gesammelt oder gefunden haben, die irgendwie sich gegenseitig unterstützen. Und ich finde, das wäre meiner Meinung nach zum Beispiel auch ein Ansatzpunkt, um irgendwie zu zeigen, was irgendwie Solidarität untereinander bedeutet, dass man sich irgendwie hilft, auch wenn man sich vielleicht irgendwie nicht kennt und sich vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen hat. Anstatt halt irgendwie rauszugehen und irgendwie für sein eigenes Wohlergehen zu schreien, dass man jetzt bitte wieder dies oder das machen kann. Also ich glaube, das hilft am Ende des Tages niemandem. Genau, und dadurch, dass jetzt irgendwie alles gezwungen ist, digital zu nutzen, kann es ja für irgendwie progressive Gruppen, Verbände etc. ja auch irgendwie eine Chance sein, weil gefühlt, würde ich sagen, haben das viele irgendwie verschlafen. Rechte nutzen das viel besser, wenn man sich jetzt zum Beispiel so YouTube anguckt, wo irgendwie rechte Gruppen und sowas viel präsenter sind, als es irgendwie die meisten Linken sind. Da würde ich sagen, das ist zum Beispiel eine Chance, die irgendwie genutzt werden könnte von ja, progressiven Gruppen, die da irgendwie sich einzufuchsen und irgendwie da mehr zu machen. Genau, und natürlich Selbstbildung ist natürlich auch nie schlecht.
Danke für den Beitrag. Alma.
Ja, ich glaube, ich muss meinen Vorrednerinnen sich gar nicht so viel ergänzen. Ich glaube, was mir das Wichtigste ist schon, dass wir eigentlich im Austausch zueinander auch bleiben, egal wie weit wir voneinander entfernt sind oder wie sehr wir zu Hause sind und nicht in so eine Lethargie verfallen, ach, jetzt ist erstmal Corona und wir fangen nächstes Jahr wieder an zu arbeiten, sondern irgendwie müssen wir sozusagen real versuchen, unsere politische Praxis irgendwie so weiterhin zu, also sozusagen zu gewährleisten oder zu verändern und nicht dieser Rückzug ins Private. Also ich merke schon, dass bei uns auch Genossinnen irgendwie noch schlechter erreichbar sind als sonst, nicht so kontinuierlich, das macht ja was mit den Leuten und nicht, weil sie das nicht wollen oder weil sie irgendwie jetzt Bock haben, die ganze Zeit zu Netflixen, sondern weil es ihnen halt einfach schwerfällt und da braucht man, glaube ich, eine gute Strategie mit umzugehen. Und ich glaube, gleichzeitig müssen wir natürlich eine Perspektive für die Post-Corona-Zeit sozusagen schaffen, weil dann wird ja das Ausmaß nochmal deutlich klarer, obwohl ich glaube, sozusagen, was wir vorhin schon hatten, das wird sich einfach nur zuspitzen und ja, der Staat wird uns nicht retten oder sobald die schwarze Null wieder eingeführt ist. Ich glaube schon, dass sozusagen Antikapitalismus dann auch nochmal eine stärkere Thematik sein müsste, weil sich ja zeigt, dass sozusagen der Kapitalismus in Zeiten von Pandemie auch nicht funktioniert, wie sonst halt auch nicht. Und deswegen bleiben eigentlich die Forderungen dieselben, wäre meine Einschätzungen. Und was so effektive Aktionsformen sind, das ist ja immer schwierig zu beantworten, weil sie unterschiedlich lokal funktionieren. Ich glaube, die Aktionsformen, worauf die Gruppen am meisten Bock haben, funktionieren auch am besten. Ich glaube schon, dass man mit Social Media gerade viel machen kann, weil halt alle auch am Handy sind. Aber ich finde schon wichtig, dass man auch wieder in reale Veranstaltungen kommt und guckt, dass man welche umsetzt. Also auch mit Abstandsregelungen. Aber wenn es Kundgebungen sind mit viel Abstand oder, also ich glaube, es braucht diesen realen Bezug. Nicht, dass jetzt digital nicht real, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich, man muss ja nicht sozusagen mit Soli-Partys und einmal saufen anfangen, würde ich denken.
Ja. Nano.
Ja, das ist eigentlich auch ergänzend zu dem, was Alma gerade meinte, weil ich glaube, dass definitiv in linken Kreisen auf linker Seite noch mehr online gemacht werden kann, wie es halt jetzt bisher irgendwie die Rechten immer ganz gut machen und ja auch eine sehr große Reichweite dadurch bekommen haben. Da müssten wir irgendwie mal schauen, dass man da gut hinterherkommt. Ich merke auch, dass das schwierig ist. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wir, obwohl das vielleicht ein erhöhtes Risiko, weiß ich nicht mal, aber vielleicht nicht so angesagt ist, trotzdem irgendwie auf den Straßen in gewisser Art und Weise präsent bleiben. Das muss ja dann nicht irgendwie eine Großdemo sein. Das reicht ja auch, wenn sich da dann irgendwie 3 Leute mit einem Banner irgendwie angemeldet hinstellen oder jetzt auch bei den, also ich finde es super, super wichtig, dann auch irgendwie diesen Hygienedemos, diesen rechten Kundgebungen irgendwie einen Gegenprotest zu bieten, weil ich glaube, dass sonst gerade in den Medien, wo die linken Kreise eh schon eher negativ auftauchen, dass es einfach, also Fridays for Future wurde schon oft vorgeworfen, dass wir irgendwie weg sind, dass wir von der Bildfläche verschwunden sind, dass wir eingeschlafen sind. Und ich glaube, es ist richtig, richtig wichtig, dass wir da irgendwie präsent bleiben. Es muss ja, wie gesagt, nichts Großes sein. Das reicht ja auch mit Mundschutz und mit 2 Metern Abstand. Das wird auch gut eingehalten. Ich meine, die Polizei ist immer vor Ort. Das ist eigentlich keine andere Möglichkeit. Und ich finde es halt richtig wichtig, dass das nicht verloren geht. Und was ich noch sagen wollte, ist, es hat jetzt keiner von euch da irgendwie gegengeredet, aber ich glaube, man muss sich auch voll solidarisch den Menschen gegenüber zeigen, die eben nicht zu Hause bleiben können. Also ihr meintet ja vorhin, dass es halt richtig wichtig ist, dass wir uns irgendwie, wer auf uns kommt, also dass man sich politisch weiterbildet und dann halt viel zu Hause ist. Aber gerade in jugendlichen Verbänden gibt es ja auch einfach viele, die sich zu Hause gar nicht wohlfühlen, die zu Hause in Depressionen verfallen und eventuell auch körperliche Gewalt zu Hause erleben, und ich finde, es ist richtig wichtig, diesen Menschen keinen Vorwurf zu machen, weil das passiert halt auch richtig häufig. Ich hatte letztens erst eine Auseinandersetzung mit meinem Lehrer über dieses Thema. Ja, also da einfach solidarisch auf beiden Seiten zu denken, einmal den Schwächeren und Risikogruppen und aber auch den Menschen, die eben kein Zuhause haben in dem Sinne. Vielleicht ein Dach über dem Kopf, aber eben kein Zuhause.
Mhm. Ich glaube, Alma hatte sich gerade gemeldet, oder?
Ja. Ja, aber ich finde, dass Nano voll recht hat. Also ich glaube sozusagen, diejenigen, die sozusagen in Berufen sind, die können ja gar nicht zu Hause bleiben. Das ist ja sozusagen die nette Mittelschicht, die sich jetzt gemütlich in ihr Homeoffice zurückziehen können und Kinderbetreuung machen. Das hat bestimmt auch Herausforderungen, aber ich glaube sozusagen, diejenigen, die arbeiten müssen, die Kinder sind entweder alleine zu Hause oder die Wohnung ist total vollgestopft und es gibt sozusagen Anstieg von häuslicher Gewalt, Anstieg von Kindeswohlgefährdung und solche Sachen. Und finde auch dieses moralische, ach, jetzt lauft ihr plötzlich doch mit mehreren Leuten auf der Straße, hat mich schon auch massiv genervt. Also da, finde ich, muss man auch gucken. Und da würde ich auch sagen, es ist natürlich total schwierig, die Verhältnismäßigkeit festzustellen, was sozusagen so ein Knockdown ist, um sozusagen alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen im Verhältnis so, was macht das eigentlich psychisch mit der Gesellschaft und mit vielen anderen Bereichen. Das kann man schlecht aufeinander aufwiegen, aber trotzdem muss man sich das, glaube ich, angucken. Ja, also da würde ich einfach ja, dir recht geben, Nano. Und klar, mit diesen Hygienedemos muss man halt auch noch mal gucken, wenn da jetzt plötzlich anfangen, Hunderte von Nazis zu demonstrieren, können wir jetzt nicht sagen, hallo, wir bleiben jetzt hier auf 2 Meter Abstand und machen gar nichts und posten ein paar Kacheln.
Dann habe ich Pia als nächstes auf der Liste.
Aber Nanu, hast du gerade ein Handzeichen gemacht, dass du dazu direkt was sagen wolltest? Oder war das eins, was ich nicht verstanden habe?
Ja, doch, okay, sorry, dann habe ich das übersehen. Dann ist erst Nano dran. Vielen Dank, Pia.
Dankeschön. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass auf diesen Hygienedemos und so diesen Kundgebungen gegen die Schutzmaßnahmen eigentlich auch schon die ganzen Rechten sind. Ich glaube, das kommt nicht erst, das ist schon lange da. Und ja, deswegen, das wollte ich eigentlich nur kurz dazu anmerken.
Dann jetzt Pia.
Genau, also ich finde es, glaube ich, dass man einfach krass merken muss, dass es halt heftig privilegiert ist, wenn man gerade zu Hause sein kann, dass man und sich da im Zweifel sogar noch wohlfühlt. Ich glaube, dann kann man einfach erstmal eine Privatparty schmeißen und sich heftig darüber freuen. Und jetzt irgendwie mit zu sagen, draußen und nicht im Wohnzimmer. Das kann man sich, glaube ich, wirklich sparen. Was man, finde ich, schon irgendwie machen kann, also habe ich jetzt, also bei einer Gruppe von irgendwie 50 Leuten könnte man schon irgendwie hingehen und sagen, jo, habt ihr mitbekommen, man soll gerade nicht so in großen Gruppen rumhängen. Aber das ist, also das finde ich, hat immer irgendwie eine Verhältnismäßigkeit irgendwie. Und genau zu anderen Aktionsformen, da finde ich, gibt es einfach viele Kleingruppenmöglichkeiten. Also man kann ja irgendwie kreativ das Stadtbild verändern oder auch so Dinge machen wie letztens vor dem 1. Mai ist immer eine revolutionäre Vorabenddemo in Bochum. Und das ist immer eine sehr große Sache und wird auch immer groß geplant. Und da waren viele verschiedene Verbände dabei, die auch irgendwie gute Redebeiträge schon vorbereitet hatten. Und dann wurde es halt abgesagt. Und die haben das dann als Podcast aufgenommen und das wurde dann zu einer bestimmten Zeit von einem Radio in Dortmund, also von so einem antifaschistischen Radio, einfach ausgestrahlt. Und dann war es halt so, dass jetzt quasi alle Ruhrgebietsgruppen, die irgendwie antifaschistisch tätig sind, da in diesem Radio halt Sachen ausstrahlen können, was halt einfach eine richtig coole Option ist, so worüber auch vorher keiner nachgedacht hat. Und zum Thema Chancengleichheit während der Krise, also da habe ich eine Krise gekriegt, als es quasi darum ging, dass es halt nicht diese freiwillige Abschlussprüfung gibt, wo ich mir denke, naja, also wie kann man denn voraussetzen, dass alle Leute, die irgendwie lernen wollen, einen Laptop zur Verfügung haben, mit dem sie halt irgendwie die Sachen empfangen können, dass sie ein eigenes Zimmer haben? Also es ist halt schon einfach eine ganz andere Situation, wenn du vielleicht mal in die Stadtbibliothek fahren kannst, um da irgendwie zu lernen, oder ob du 2 kleine Geschwister mit in deinem Zimmer hast. Also da irgendwie über Chancengleichheit zu sprechen und alle bekommen es ja zur Verfügung gestellt.
Pia, ich glaube, du hast dich ein bisschen zu früh gemutet, weil ich glaube, es ist immer ein bisschen Zeitverzögerung und den Rest von deinem Satz haben wir nicht mitbekommen.
Was habt ihr noch mitbekommen?
Dass manche Leute nicht in die Stadtbibliothek fahren können gerade und das aber brauchen und da von Chancengleichheit zu sprechen, das wäre.
Falsch.
Ja, okay, alles klar, das habe ich mir auch schon gedacht. Gut, ich würde, glaube ich, nochmal zu dem, also unser ersten Teil unserer Fragen wäre auch ungefähr gewesen, welchen Einfluss wir auf die Veränderungen ausüben wollen, die das mit sich bringt. Und auch wenn das nicht direkt angesprochen wurde, klingt es ja schon so durch, dass wir Einfluss ausüben müssen. Und zwar einerseits in einer Hinsicht, wo nicht alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord geworfen werden und Rücksicht genommen wird auf Risikogruppen, aber auf der anderen Seite auch andere soziale Probleme mitbedacht wurden. Der zweite Teil dieses Frageblocks zielt für uns ein bisschen so darauf ab, welche gemeinsamen Forderungen, Strategien und Aktionsformen wir finden können. Und es gab auch noch eine Frage aus dem Chat dazu oder beziehungsweise die sich da mit einbauen lässt, die allerdings sehr, sehr lang war. An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis an alle, je länger eure Fragen, desto größer ist die Gefahr, dass ich sie beim Zusammenfassen auch irgendwie falsch wiedergebe. Ich versuche es aber trotzdem, weil es in die Frage der Strategien mit reinzieht. Und zwar ist die Frage, glaube ich, danach, ob es nicht einen Widerspruch gibt zwischen dem Staat als Adressaten für unsere Forderungen und der Tatsache, dass der Staat ja aber eigentlich auch den Kapitalismus stützt oder stützen muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, ansonsten gerne noch mal ganz kurz schreiben, dann kann ich es auch besser wiedergeben. Genau, gibt es dazu Fragen? Also entweder zu dieser Frage aus dem Chat oder überhaupt zur Frage nach Strategien und Aktionsformen und Forderungen. Felix.
Also natürlich ist das irgendwie ein schwieriges Verhältnis, dass man irgendwie einerseits nicht an den Staat appellieren möchte, dass er bitte dies oder das tun soll oder dies oder das nicht tun möge, weil er ja eben nun mal das Gewaltmonopol hat und das ja irgendwie auch durchsetzt und zeitgleich ja auch irgendwie das Kapital als Ganzes irgendwie schützen muss aus seinem eigenen Interesse heraus, aber das ist natürlich ja schwierig, aber trotzdem sollte man halt versuchen, also gleichzeitig sollte man zum Beispiel nicht irgendwie anfangen, Positionen zu vertreten als linke Bewegung, irgendwie sagen, dass jetzt sowas wie Sozialstaat prinzipiell erstmal als allererstes weg muss, weil nur wenn es den Leuten richtig scheiße geht, fangen sie irgendwie an, auf die Straße zu gehen oder sowas. Also das ist, finde ich, auch eine sehr schwierige Position. Andererseits macht der Staat ja solche Dinge wie den Sozialstaat nicht irgendwie aus Nächstenliebe, sondern das sind ja irgendwie erkämpfte Sachen, die sich Menschen irgendwie über ziemlich lange Zeit irgendwie erkämpft haben, wie eine Senkung des Arbeitstages, wie irgendwie Krankenversicherung etc. Und da sollte irgendwie angesetzt werden, dass man halt irgendwie für mehr kämpft. Also nicht für mehr Sozialstaat, sondern dafür, dass das halt irgendwie nicht mehr nötig ist. Und nun mal, jetzt hat nun mal leider gerade der Staat irgendwie da die Deutungshoheit und das muss man, ja, was heißt, das muss man eigentlich nicht akzeptieren, aber es ist halt nun mal gerade so. Aber trotzdem sollte man halt da irgendwie ansetzen und weiter versuchen, irgendwie für ein Mehr und für eine bessere Gesellschaft sich irgendwie einzusetzen. Und das geht halt irgendwie unserer Meinung nach nur gegen den Staat und nicht mit dem Staat. Zu dem anderen würde ich dann vielleicht später noch was sagen.
Ja, wir können das auch gerne noch aufschieben. Genau, Alma, dich habe ich schon auf der Liste und danach Joanna.
Okay, also ich glaube, dieser Widerspruch zwischen, wie verhalten wir uns im Staat, wenn er eigentlich den Kapitalismus stützt, den haben wir ja immer. Also sozusagen die Falken haben den natürlich auch, weil man sozusagen staatlich finanziert wird und es ist immer sehr stark diskutiert. Ich würde sagen, halt das eine tun und das andere nicht lassen. Also ich würde schon klare politische Forderungen jetzt auch an den Staat oder an Regierung oder Kommunen etc. pp. Wie Öffnung im Bereich der Zivilgesellschaft, Öffnung im Bereich der Jugendverbandsarbeit etc. pp. Also alles das, was uns eine Grundlage gibt, uns zu organisieren, sollte man immer fordern. Trotzdem kann man gleichzeitig den Staat natürlich immer kritisieren. Das ist ein Widerspruch, in dem wir uns bewegen, der trotzdem sinnvoll ist, sozusagen sich da rein zu begeben. Und zu der anderen Frage, was sind Strategien? Ich glaube, wir müssen uns halt organisieren und wir müssen uns auch treffen, gerade insbesondere in einer Zeit, wo alles geöffnet wird. Also wenn Hotels zu 50% sich öffnen dürfen, dann können wir auch uns treffen. Also ich finde sozusagen, dass wir jetzt die Letzten sind, die darauf achten, dass man sich nicht trifft in der Zeit von Vereinzelung und Konkurrenz, halte ich für sozusagen die falsche Antwort.
Dankeschön. Joanna.
Ich finde es auch, das ist der klassische linke Mythos, wir brauchen nur die eine Rebellion und dann ist Honig in den Flüssen und alle leben in Reichtum. Ich bin eher der Meinung, dass es ganz an ganz vielen Ecken und Enden aus ganz vielen Bewegungen wir zu einer besseren Gesellschaft kommen können und nur so die einzige Form ist. Und wie Alma schon sagte, also wir leben die ganze Zeit in dem Widerspruch und deswegen müssen wir trotzdem derzeit, also beide Stadien ja gleichzeitig gerade auch sehr viel abverlangen, müssen wir gleichzeitig auch Forderungen stellen, wie wir sie auch immer stellen. Und nicht nur an den Staat, sondern eben auch an die Arbeitgeber, an unser Miteinander. Und es muss auch nicht alles immer über den Staat gehen. Also es gibt ja derzeit auch ganz viele Solidargemeinschaften, Austausch, Netzwerke in den einzelnen Städten und auf dem Dorf, auf dem Land. Also das ist einfach die Ambivalenz des Lebens, die man aushalten muss. Es wird auch nicht die eine Lösung geben, wie wir aus dieser Krise rauskommen, was der perfekte Weg ist, weil wir es ja, wir können es hinterher bewerten, was hat sich bewährt, was hat gut funktioniert. Aber deshalb glaube ich, gerade deshalb brauchen wir ganz viel Austausch und also gerade die Linke ist sehr gut da drin. Solange ich noch zu zweit bin, bin ich noch, da kann ich mich immer noch spalten. Und das ist, glaube ich, gerade der blödeste Weg, sondern wir müssen jetzt einfach sagen, okay, Stolz und Theorie zum Teil mal weglassen, sondern einfach Kompromisse finden, was ist jetzt einfach gut für alle Beteiligten aufeinander zugehen, also noch mehr als wir sonst sollten, aber also jetzt ist der Ernst, weil es jetzt ja, was auch vorhin angesprochen wurde, dass die Hygienegläubigen da glauben, wir üben für eine Pandemie, die irgendwann kommt. Wir sind in der Pandemie. Wir brauchen und auch, also das ist letztlich doch so meine Forderung, wenn jetzt, oder die, unsere Forderung als Gewerkschaftsjugend, der Sozialstaat ist nicht für die guten Tage da, der ist da für die Krise und wir haben den super zurückgefahren und wir müssen es auch, wir müssen wieder an, also wir haben den 8-Stunden-Tag ist ja ausgeschwächt worden, die Ruhezeiten sind abgeschwächt worden und das ist alles kontraproduktiv. Also wir müssen darauf pochen, dass der Sozialstaat wieder hochgefahren wird. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Forderungen, die ich jetzt für uns als Gewerkschaftsjugend habe und dass wir das gemeinsam fordern müssen. Also und genau, ohne, also natürlich gibt es Grenzen mit Gruppen, die man nicht zusammenarbeitet, aber sobald man sagt, ja komm, jetzt dafür ist das jetzt einfach so wichtig.
Dankeschön. Dann als nächstes ist Pia dran.
Genau, also ich glaube, dass man den Staat kritisieren sollte, wo man kann und das auch da nie müde werden sollte. Und klar ist, also für mich, solange wir quasi nicht von heute auf morgen das Wirtschaftssystem umstellen können, braucht es auch mit Sicherheit irgendwie Reformen, die irgendwie zumindest die Lebenssituation von Einzelnen verbessern. Aber es muss halt langfristig und beziehungsweise auch langfristig im Sinne von auch eigentlich relativ zeitnah dazu kommen, dass wir halt anfangen, anders zu wirtschaften und unser Leben einfach umstrukturieren. Und ansonsten würde ich mir einfach wünschen, dass man auch als linke Bewegung schlagkräftiger wird und vielleicht auch weniger Bock hat, sich ständig gegenseitig auseinanderzunehmen, weil uns das, glaube ich, immer wieder den Wind aus den Segeln nimmt. Und genau, also klar funktioniert es bei Rechten besser, weil sie auch einfach so ein Bedürfnis nach Autoritäten haben, aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass man irgendwie mit linken Bewegungen häufiger irgendwie konstruktiver zusammenarbeiten kann, weil ich glaube, dass wir dann eine viel lautere Masse werden könnten.
Danke. Ja. Dann habe ich noch Felix und dann Nano auf meiner Liste.
Um da irgendwie anzuschließen, würde ich sagen, dass also ich finde auch, dass man Streiten sehr wichtig ist, aber Streit sollte halt irgendwie konstruktiv ablaufen. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, sorry, vergessen, aber dass die Menschen halt quasi ihre Befindlichkeiten irgendwie zurückstellen und irgendwie ihre Theorien und dass man irgendwie auf einen Kompromiss kommt, das finde ich auch wichtig, aber man sollte halt irgendwie dabei ja eben auch nicht vergessen, dass halt Kritik irgendwie dann ja auch häufig oder wenn sie eigentlich eine sachgerechte Kritik ist und halt irgendwie an der Sache diskutiert und da kann meiner Meinung nach auch scharf diskutiert werden oder meinetwegen auch polemisch diskutiert werden. Sie sollte aber halt irgendwie nicht auf eine persönliche Ebene abdriften, weil dann ist es auch keine Kritik mehr, meiner Meinung nach. Und irgendwie vielleicht zu Punkt 2 im Generellen würde ich halt sagen, dass ja jetzt irgendwie gerade sich besonders in der Krise irgendwie zeigt, dass der Kapitalismus halt krass versagt. Und das sollte man halt irgendwie immer diskutieren oder das sollte man halt immer herausstellen und quasi den Blick darauf lenken, dass dieses Versagen irgendwie systemimmanent ist. Und dass auch der Staat halt versagt in anderen anderen Ländern mehr als vielleicht irgendwie gerade in Deutschland. Aber dennoch ist es halt so, dass Krisen in irgendwie unserer Gesellschaft irgendwie nicht alleine stehen können. Und das ist, finde ich, glaube ich, auch ein Punkt, der in der jetzigen Debatte um Corona noch viel zu wenig behandelt wird. Dass irgendwie, du hast irgendwie auf der rechten Seite die Klimakrise, und man sieht es nicht, naja, egal, du hast auf der rechten Seite die Klimakrise, auf der linken Seite irgendwie die Corona-Krise, die sind aber trotzdem, haben die auch Sachen miteinander zu tun und stehen nicht so alleine im Wald und tangieren sich irgendwie gar nicht gegenseitig. Dann hat man auch irgendwie noch die Sachen, die dazwischen liegen. Also dass das irgendwie Krisenbewegungen in dieser Gesellschaft gar nicht, ja, keine abgekapselten Phänomene sind. Und das, finde ich, ist, glaube ich, ein Punkt, den viele Leute nicht sehen und den sollte man viel häufiger und viel intensiver irgendwie in das öffentliche ins öffentliche Bewusstsein irgendwie bringen. Und das irgendwie thematisieren, dass das halt alles miteinander verknüpft ist. Weil dann kann man, glaube ich, auch Ansätze finden für eine progressive, linke, kapitalismuskritische Bewegung, wie auch immer sie dann aussehen mag. Aber wenn das, glaube ich, alles singuläre Phänomene sind und das so betrachtet wird, dann fällt es, glaube ich, schwieriger.
Ja, Danke. Genau, und es gab zwischendurch im Chat nochmal die Frage, dass, wenn ich das richtig verstehe, wenn es Lockerungen gibt, wie wir dann agieren können, ob wir in der Isolation bleiben oder ob wir uns anders organisieren können. Und ich glaube, viele von euren von euren Beiträgen gerade antworten ja auch schon darauf. Also nicht quasi weiter die Isolation predigen sozusagen oder irgendwie daran festhalten, aber trotz Hygienemaßnahmen zu gucken, nicht ganz ohne Maßnahmen, aber zu gucken, wie wir uns wieder organisieren können. Genau, ich habe jetzt noch Nano und, und zusammen organisieren vor allem. Nano und dann Joanna auf meiner Liste.
Ja, hört man mich? Ja. Ich glaube, es ist natürlich irgendwie ein Punkt, dass dadurch, dass die linke Bewegung und die linksgerichtete politische Zusammenarbeit, ihr wisst gleich, was ich meine, die linke Seite der Politik irgendwie ja so kritikfreudig ist und ja auch immer wieder irgendwie so Spaltungen mitbringt und dass es irgendwie das den Wind aus den Segeln nimmt. Andererseits habe ich irgendwie das Gefühl, das ist auch der Grund, warum ich mich so wohl damit fühle, weil wir halt nie aufhören, uns auch selbst in Frage zu stellen und weil wir auch nie aufhören, irgendwie Kritik zu äußern. Und das ist ja super, super wichtig. Und ich glaube, anders kann man ja auch gar nicht weiterkommen ohne diese Kritik und Selbstauseinandersetzung. Und deswegen natürlich ist es irgendwie schwierig, weil es immer wieder Spaltungen gibt, die vielleicht nicht zielführend sind. Andererseits glaube ich, dass es auch eben genau das ist, was die linke Bewegung ja so bunt und so schön und so vielfältig macht. Und ja, ich glaube, dass es halt super, super wichtig ist, diese Kritik auch innerhalb der Bewegung zu haben und eben nicht einfach alles hinzunehmen und undiskutiert zu lassen. Und diesen Punkt, dass man ja irgendwie, wenn man an den Staat Forderungen stellt, der ja aber eigentlich nur damit beschäftigt ist, den Kapitalismus aufrechtzuerhalten, ich glaube, das Phänomen oder das Problem haben wir eigentlich immer in allem, was wir tun, weil wir ja alle irgendwie in diesem kapitalistischen System mehr oder weniger gefangen sind und es ja super anstrengend ist, da auch nur in kleinster Weise so rauszutreten sozusagen. Und trotzdem haben wir ja das Recht und auch die Kraft und die Stärke, da dann irgendwie trotzdem gegenzuwirken. Also es geht natürlich irgendwie alles immer nur bis zu einem gewissen Maß, aber ich finde es allein schon irgendwie witzig zu sehen, wie jetzt die CDU dann schon über Enteignung geredet hat oder so. Also ich glaube, dass man auch, wenn man irgendwie in diesem System gefangen ist und die Forderung ja quasi an den Kapitalismus stellt, um es mal irgendwie so auszudrücken, glaube ich trotzdem, dass man ja auch viel erreichen kann dadurch. Und da ist es eben auch nochmal wichtig, dass man diese Forderungen dass man nicht schwächer wird in diesen Forderungen, nur weil es halt eben gerade schwieriger ist, sie auszudrücken.
Mhm. Ja. Joanne.
Ich wollte auf gar keinen Fall sagen, dass wir keine Kritik und keine Literatur mehr brauchen, sondern wir sind genau diejenigen, die auf Wissenschaft, auf Theorien, auf Sozialwissenschaft, auf Moral und Ethik uns bauen müssen. Aber genau wie Felix sagt, es darf eben nicht auf diese persönlichen Angriffe gehen, sondern ausgehend davon dann in konkrete Vorschläge gehen und so handlungsfähig werden, also aus der Theorie praktisch handlungsfähig sein. Und zu dieser Frage mit den ganzen Lockerungen, genau, also ich würde es auch kritisieren, dass irgendwie Konsum gerade wieder geht, aber nur weil da gerade der Fokus drauf ist, was natürlich sehr logisch ist im Kapitalismus, dass der Konsum eine der ersten Dinge ist, die wieder gehen und politische Treffen schwieriger sind, können wir nicht sagen, okay, wir ziehen gleich, sondern unsere Forderung müsste sein, stellt den Konsum ein, bis wir das irgendwie im Griff haben, bis wir den Impfstoff gefunden haben. So. Also wir können nicht gleich ziehen, sondern wir müssen es und ich fand die Vorschläge, die Pia gemacht hat, es gibt andere Möglichkeiten, also Stadtverschönerung, sichtbar sein, dass er ja auch Nano gesagt hat, Fridays for Future hat ja auch eine sehr schöne Aktion in Berlin gehabt, zu diesem globalen Klimastreik, dass sie da, ich glaube, 10.000 Plakate vor dem Bundestag gelegt haben, also so kann man ja schon eine Präsenz und dann auch wieder eine Medienöffentlichkeit erreichen, sodass man wieder rum diese Spirale der Öffentlichkeit und des Diskurses anregt, also dass wir uns auf andere Wege konzentrieren müssen, um dann auch solche Forderungen wie bitte lasst die Autohäuser zu, das ist so ungefähr das Letzte, was wir gerade brauchen, auch formulieren. Also dass wir vielleicht ganz, ganz konkrete Forderungen gehen mit lasst die Autohäuser zu, lasst uns mit Abstand treffen. So.
Ja, danke schön. Genau, ich wollte auch, jetzt, das geht ein bisschen auf das, was ich hier fragen wollte, damit wir auch zu einem Abschluss kommen langsam, aber ihr trotzdem noch genug Zeit habt, einmal alle was zu sagen. Ich habe vorher noch mal einen kurzen Kommentar aus dem Chat bekommen. Da schreibt jemand, ob nicht ein reiner akademischer Diskurs, gerade wenn es ein akademischer Diskurs ist, eigentlich auch eine Minderheitensache ist und damit ein Privileg und inwieweit das an der Gesellschaft nicht in Realität vorbeigeht. Und dem würde ich auch anschließen, dass ich, glaube ich, niemanden von euch wirklich so verstanden habe, aber euch auch hier doch mal die Gelegenheit geben würde, dazu was zu sagen und vielleicht auch mit der, mit einer abschließenden Forderung, die ihr vielleicht politisch stellen würdet oder die wir alle zusammen politisch stellen könnten. Genau, und da habe ich als erstes Pia, wenn du dazu was sagen möchtest.
Ja, kann ich machen. Ich finde, es ist eine wahnsinnig wichtige Frage. Also ich finde, irgendwie mit Marx auf einem Level unterwegs zu sein oder auch nur zu verstehen, was er einem irgendwie mitteilen will, das ist nichts Einfaches. Und ich finde auch nicht, dass man Leuten quasi abverlangen kann, sich das irgendwie reinzuballern. Und ich glaube aber, dass es super wichtig ist, Leuten zu erklären, was der Grundgedanke ist oder irgendwie selber versuchen zu verstehen, was überhaupt der Gedanke ist. Und den halt irgendwie an Menschen weiterzugeben. Und man muss es im Zweifel nicht aus den Gesamtwerken lesen, sondern kann sich das auch irgendwie sehr sinnvoll auf andere Art und Weise aneignen. Und vielleicht liegt es da auch irgendwie an uns, sinnvolle Formate zu finden. Und wenn es halt ein fucking Erklärbär ist, der halt irgendwie erklärt, irgendwie, warum ist das kapitalistische Wirtschaftssystem einfach Kacke und bringt Menschen irgendwie zugrunde. Genau, und das halt irgendwie von diesem akademischen Diskurs zu lösen, ist, glaube ich, eine krasse Mammutaufgabe. Aber eine, wo ich mir wünschen würde, dass wir sie alle gemeinsam angehen. Das wäre vielleicht so die erste kleine Forderung, so relativ konkret. Was ich sonst fordern würde, ist halt, dass wenn gerade in dieser Krise Unternehmen irgendein Geld zugeschustert bekommen, dass sie dann ihre Unternehmensführung insofern verändern, dass sie klimaneutral werden und mit dem Pariser Klimaabkommen übereinstimmen können. Und was auch eine grüne Jugendforderung war, die sogar mal durchgekommen ist, in den Medien, dass es halt so eine, zumindest während der Krise und gerne auch darüber hinaus, ein bedingungsloses Grundeinkommen hergestellt wird, dass irgendwie alle Menschen zumindest irgendwie auf einer Basis leben können, wovon sie dann irgendwie weiter gucken können, aber dass sich keiner irgendwie darüber Gedanken machen kann, ob er irgendwie die Miete bezahlen kann oder sich genug Essen kaufen kann. Also das, finde ich, sollten so die Grundbausteine sein, die irgendwie allen Leuten zur Verfügung stehen. Und genau, finde da so eine Lösung sehr sinnvoll.
Dankeschön. Alma ist die nächste auf meiner Liste.
Ja, ich wollte mich gerade noch mal auf die eine Frage da aus dem Plenum beziehen von XXX. Also ich bin ziemlich vorsichtig damit, sozusagen Arbeiterinnen abzusprechen, sich organisieren oder sich sozusagen nicht an dem Diskurs beteiligen zu können, weil er irgendwie auf einem zu hohen Niveau oder so geführt wird. Ich glaube sozusagen, das würde ich sozusagen mir gar nicht anmaßen zu sagen. Ich finde auch, dass man gucken muss, dass man sich nicht sozusagen total auseinanderdividiert. Also klar gibt es bestimmte Sachen, die unterschiedlich sind, weil manche im Homeoffice sind, aber erstmal sind wir alle keine Kapitalistinnen und müssten sozusagen das gleiche Ziel haben, also das ein gemeinsames Interesse. Und da muss man, glaube ich, genau gucken und würde schon sagen, dass man sich gemeinsam organisiert. Und das muss aber auch eingefordert werden. Also ich, da würde ich auch nicht sagen, dass man sozusagen das sich möglichst anpasst oder so. Und dann gab es noch so den ganzen Bereich zu internationalistischen Kontakten. Also Falken haben natürlich internationale Kontakte und ich glaube, dass das auch andere Staaten nochmal anders handhaben und es sozusagen sehr unterschiedlich den Leuten gibt, aber auch, dass man sieht, dass Menschen, die so sehr internationalistisch sind, auch also sozusagen weniger Ängste haben, was die reine Pandemie, also jetzt nicht die sozialen Ängste, aber vielleicht weniger Ängste haben, ist, weil es sozusagen vielleicht nicht in der Verhältnismäßigkeit sind, was sie sonst so erleben. Genau, das wären so Punkte, die ich daraus ziehe.
Ja. Genau, also nochmal zur Erklärung für alle anderen auch. Es gab noch eine Frage im Chat, Und zwar, ob wir, wenn wir von einer weltweiten Pandemie sprechen, ob wir dann internationale Kontakte haben und wie sich dadurch unsere Perspektive verändert, beziehungsweise welche Ideen das auch geben kann. Aber genau, jetzt ist erstmal Felix dran und danach Nano.
Genau, ich würde auch vielleicht nochmal zu Dreifach X was sagen und vielen, was Alma gesagt hat, irgendwie zustimmen. Aber ich finde auch, irgendwie gerade in der Krise lässt sich ja auch, ohne irgendwie sich das Kapital reingefahren zu haben, irgendwie krass darstellen oder sehr leicht darstellen, wie unsinnig dieses Wirtschaftssystem ist. Wenn man sich, weiß nicht, vielleicht kennt ihr irgendwie dieses Bild aus Las Vegas, wo auf so einem Parkplatz irgendwie so Schlafbuchten für Obdachlose aufgezeichnet worden sind und irgendwie im Hintergrund stehen die ganzen Hotels leer. Das ist einfach so super zynisch. Und um das irgendwie abstoßend und falsch zu finden, muss man irgendwie auch nicht Marx gelesen zu haben und irgendwie mit Gebrauchswert, Wert und Tauschwert und sowas hantieren können. Das ist einfach irgendwie, ja, das springt einen ja quasi förmlich an, und solche Beispiele lassen sich ja irgendwie auch noch und nöcher finden, wenn man irgendwie an amerikanische Häuser geht, die irgendwo niemand mehr drin wohnen darf, und da irgendwie Sicherheitsdienste patrouillieren, während irgendwie 200 Meter weiter Obdachlose sind, oder, also, keine Ahnung, Firmen produzieren irgendwas anstatt, weiß nicht, Gesichtsmasken, oder, also, ich glaube, man kann Menschen, auch wenn sie irgendwie nicht, tatsächlich nicht die Zeit haben sollten, sich irgendwie akademische Texte, was auch immer das heißen mag, irgendwie reinzuziehen, sehr leicht erreichen, gerade irgendwie in der Krise, wo irgendwie diese Widersprüche so krass offen zutage treten. Genau, man sollte es halt nur auf ein Niveau von Augenhöhe machen und halt irgendwie, ja, mit den Leuten auch wirklich reden wollen und nicht ihnen einfach jetzt die Sachen, die Argumente um die Ohren zu knallen und sagen, hier, guckt euch jetzt mal die Gegenstandspunkttexte an und dann seid ihr irgendwie alle toll und habt irgendwie alles verstanden. Das finde ich halt, also kann man natürlich machen, aber es erklärt natürlich auch, warum es nicht, häufig nicht so funktioniert, genau, sondern irgendwie auf einen Austausch auf Augenhöhe setzen, ohne, also natürlich schadet es auch nicht, irgendwie Marx oder sonst was zu lesen, aber es muss halt auch wirklich nicht sein.
Mhm. Nano ist dran.
Ja, aber ich finde, es ist, also auch nochmal zu dem Dreifach-X-Punkt, es ist ja auch voll okay, dass manche Menschen gerade nicht die Kapazitäten, vielleicht nicht mental und auch einfach zeitlich nicht, sich mit dem Kapitalismus noch weiter auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch, das liegt mir ziemlich am Herzen, dass irgendwie diese Solidarität auf beiden Seiten irgendwie voll hochgehalten werden muss, weil auch, also so, es gibt einfach Menschen, die sind ja gerade in dieser Krise sehr mental am Ende, und das ist auch voll okay, und ich würde definitiv jetzt einfach nochmal sagen, so, diese Menschen sind ja auch nicht alleine, und für diese Menschen treten wir ja auch ein, und diese Menschen müssen sich meiner Meinung nach nicht mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem auseinandersetzen, in keinster Weise, wenn sie gerade irgendwie damit beschäftigt sind, überhaupt ihre Miete zu zahlen, ihre Kinder zu versorgen und gleichzeitig irgendwie ihren Job zu behalten. Deswegen finde ich es super, super wichtig, dass man das irgendwie nicht denen als Vorwurf macht, wenn sie das nicht packen, gerade in dieser Situation, weil ich merke das bei Freundinnen und ich merke das auch bei mir selber, dass diese Krise irgendwie, also irgendwie, auch wenn es doof gesagt ist, so, wir müssen auch erstmal irgendwie darauf schauen, dass wir alle nicht untergehen. Und natürlich ist es super wichtig, dann sich zu vernetzen, und das passiert auch und das merke ich auch. So, es werden Bündnisse aufgestellt und es wird irgendwie zusammengehalten, und ich finde das richtig schön. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es halt so wichtig ist, diesen Menschen, die diese Kapazität nicht haben, diesen Vorwurf definitiv nicht zu machen. Und es ist voll okay, wenn Menschen es nicht schaffen, sich mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem auseinanderzusetzen, jetzt, wo doch alle Zeit haben. Also das ist irgendwie wirklich, das ist mir richtig, richtig wichtig. Und meine Forderung, oder ich hoffe, also ich denke, die Forderung von uns allen, aber da könnt ihr mir gerne widersprechen, ist einfach, dass der Staat sich nicht aufs Kapital bezieht und dass der Staat irgendwie auch selbstständigen Menschen jetzt eine vernünftige Grundlage zum Leben bietet, dass der Staat irgendwie darauf schaut, dass den unteren sozialen Schichten gut geht und dass es irgendwie nicht um die Autolobbys geht und dass darauf geschaut wird, dass gerade jetzt in dieser Krise einfach alle Menschen irgendwie die Chance auf ein gutes und vernünftiges Leben haben Und dabei ist mir egal, ob sie sich mit Kapitalismuskritik auseinandersetzen oder nicht.
Dankeschön. Das waren ja schon echt fast super Abschlussworte. Genau, wir haben jetzt nämlich auch nur noch ungefähr 5 Minuten und ich würde euch, also unseren Gästen, gerne nochmal die Gelegenheit geben, auch nochmal ein paar abschließende Worte dazu zu sagen, zur Veranstaltung heute oder überhaupt zu dem ganzen Thema. Wenn ihr möchtet, natürlich. Ja, Pia. Joanna, sorry.
Abschließend kann ich nur sagen, dass wir einfach tatsächlich derzeit uns also wirklich zeigen müssen, was heißt Solidarität, also heißt mit den anderen Ländern Evakuierung von Griechenland, also von den Lagern, nicht von Griechenland, von den Menschen, die in geflüchteten Lagern auf den griechischen Inseln sind, dass sobald ein Impfstoff da ist, dass der auch solidarisch verteilt wird und nicht wieder so die Reichsten, also es wird von oben nach unten verteilt, und dass wir einfach als die linken Gruppen, die mal einfach uns absprechen, uns gegenseitig unterstützen. Also ich weiß jetzt, wer die Jugend zum Beispiel haben, jetzt wer Leave No One Behind, uns auch solidarisch erklärt machen, da auch mit, um eine Sichtbarkeit zu erreichen. Also dass das genau solche Formate, dass wir eins einfach absprechen müssen, wie seht ihr das, habt ihr das und dann einfach füreinander, dass wir einfach laut sind. Also dass wir uns untereinander solidarisch sind, sondern sagen, okay, die GIJ macht eine Aktion, halt die Fresse, ich bin dabei. Und das aber auch international zu denken, mit eben Menschen, die ohne, mit viel schlechteren Zugängen zur Bildung, Infrastruktur und Versorgung und medizinischer Hilfe, muss man ja, also, genau.
Ja, danke schön. Genau, Pia, genau, jetzt ist Pia dran.
Genau, also den Punkt von Juana, was auch in Griechenland angeht, da würde ich einfach komplett das unterschreiben. Und genau, also Solidarität muss, glaube ich, jetzt gerade einfach wirklich irgendwie mal praktisch werden. Und da wird sich, glaube ich, einfach zeigen, wie wir aus der Krise rausgehen, je nachdem, wie solidarisch wir da irgendwie miteinander umgegangen sind. Nochmal ganz kurz, ich wollte nie sagen, dass ich irgendwie Menschen, ob sie AkademikerInnen sind oder nicht, quasi nicht zutraue, Texte zu verstehen. Das wollte ich nur einmal ganz kurz klargestellt haben. Das war nicht der Punkt, den ich sagen wollte. Dann ist halt einfach der Punkt, wir haben noch eine Krise im Keller und der Klimakrise ist es letztlich auch egal, ob gerade hier eine Pandemie am Goen ist, so, die will trotzdem irgendwie behandelt werden und darum muss sich verdammt nochmal auch gekümmert werden. Und ich glaube, womit wir sehr übereingestimmt haben, wenn wir so weitermachen mit dem Kapitalismus, dann können wir es auch eigentlich gleich vergessen. Also wir müssen jetzt irgendwie anfangen, was zu ändern, und zwar möglichst zeitnah.
Dankeschön. Weitere Meldungen von euch? Also Alma, ja.
Ich freue mich natürlich, wenn die grüne Jugend über Sozialismus reden möchte. Ich finde sozusagen, was man nach außen tragen kann, ist das eine. Ich glaube sozusagen, was für mich in so einem Kreis am wichtigsten ist, wie wir uns am besten organisieren und dass wir sozusagen stark auftreten und da gucken. Also sozusagen nochmal eine nach innen gerichtete Forderung wäre mir total wichtig und nicht wir weiterhin vor unserem Laptop sitzen und sozusagen lesen, obwohl ich Lesen auch immer gut finde und Bildung und Erziehung, aber dass man da ein bisschen rauskommt. Das wäre mir, glaube ich, der wichtigste Punkt für heute Abend.
Dankeschön. Genau. Felix, Nano, gibt es da auch noch Anmerkungen von euch?
Also eigentlich nicht so richtig. Ich glaube, es ist eigentlich das meiste, glaube ich, schon gesagt worden. Ich finde es irgendwie immer gut zu diskutieren. Nano hat es ja vorhin auch gesagt, das ist auch irgendwie das Charmante in der linken Bewegung als solches, dass es irgendwie immer wieder hinterfragt und reflektiert wird. Genau, und auch wenn man sich jetzt hier, glaube ich, im weitesten Sinne irgendwie relativ einig war, finde ich es irgendwie trotzdem auch gut, wenn man irgendwie kontrovers diskutiert und weil nur aus Streits oder häufig kommt aus Streit irgendwie auch Reflexion und das kann dann ja auch irgendwie was Gutes bewirken und irgendwie die eigenen Positionen auch besser machen. Also deswegen finde ich solche Formate auch irgendwie immer gut und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über die Einladung, vielleicht noch.
Das freut uns. Nano, genau, jetzt.
Ja, ich finde es eigentlich auch, was alle schon gesagt haben, richtig, richtig wichtig, dass wir uns noch weiter vernetzen mit den Gruppen und dass sollte definitiv passieren und da bin ich auch voll dabei. Und ich fand es richtig, richtig cool, heute hier zu diskutieren. Mir hat das richtig Spaß gemacht und ich war ziemlich aufgeregt anfangs, aber ich finde es super wichtig, dass diese Plattform jetzt geboten wurde. Und deswegen finde ich richtig cool, dass das so auf die Beine gestellt wurde und da fängt die Vernetzung ja schon an, deswegen richtig cool.
Ja, danke Nano. Das waren auch sehr, sehr gute Abschlussworte und weil wir jetzt an der Zeit sind, würde ich jetzt auch so langsam quasi die Veranstaltung abschließen. Ich danke euch, dass ihr hier wart und mit uns diskutiert habt oder miteinander diskutiert habt. Ich glaube auch, dass es ein super Anfang für Vernetzung ist und freue mich total darüber. Genau, und ich danke auch allen Gästen, also allen Zuschauern quasi, die hier waren und sich das angehört und angeguckt habt und allen Leuten, die was in den Chat geschrieben haben, dass wir auch noch ein bisschen Feedback bekommen haben, was ja bei Online-Veranstaltungen manchmal nicht so einfach sein kann. Genau, vielen, vielen Dank an alle. Dann war es das jetzt und ich freue mich, dass ihr alle da wart und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag.